Stummfilme sind, wie ich es bezeichne, Zeitkapseln einer hochinteressanten, innovativen Epoche, den 10er und 20er Jahren, deren Filmsprache aber für ungeübte Zuschauer ein bisschen befremdlich ist. Der Stummfilm hat eine ganz andere Zeit, hat ein anderes Ausdrucksrepertoire. Unsere Wahrnehmung hat sich geändert und rein technisch formuliert kann man sagen, Stummfilmmusik heute, die heute komponiert wird, muss diese Filme uns wieder zugänglich machen.
Im Hintergrund hören wir die Musik zu dem Film Zur Chronik von Grieshus aus dem Jahr 1925 von Arthur von Gerlach. Die Musik von Gottfried Huppertz hält Filmredakteurin Nina Goslar wegen ihrer Beweglichkeit und perfekten Synchronisierung zum Bild für besonders gelungen. Viele Stummfilme erscheinen uns heute pathetisch und übertrieben. Sie irritieren wegen ihrer Ausdrucksstärke. Mit dem Ausdrucksrepertoire von damals können Musikerinnen und Musiker heute die Filme für ein zeitgenössisches Publikum verständlich machen. Wie zum Beispiel im Stummfilm Die Weber von Friedrich Zellnick.
Da hat Johannes Kalitzke, der in Wien, glaube ich, auch eine bekannte Figur ist, weil er im Klangforum viel dirigiert hat, eine ganz, ganz agitatorische Musik dazu geschrieben. Und plötzlich wird es ein Film, in dem es um Klassenkampf geht. Also das ist wirklich ganz frappierend, welche eindeutigen Signale Musik legt. Also Musik kann ja einen Film völlig verändern. Die kann ihn beschleunigen, die kann ihn hochaktuell machen, die kann ihn aber auch zu einem entsetzlichen Schmachtfetzen machen. Das ist wirklich frappierend.
Erst nach intensiven Vorbereitungen kann man sich auf den Film einlassen, sagt Dirigent Frank Strobel, der mit Orchestern unzählige Stummfilme begleitet hat. Die moderne Musik soll dann einen heutigen Blick auf die alten Filme formulieren.
Es gibt so unglaublich viele Komponisten im weitesten Sinne, die sich mit diesen Filmen auseinandersetzen, die auch alle sehr unterschiedlichen Hintergrund haben. Die einen kommen eher aus dem Musiktheater, die anderen kommen eher aus der wirklich absoluten Musik, die dritten kommen aus der Avantgarde, die vierten kommen eher aus dem Pop. Also dann natürlich die klassische Form, sprich die Filmkomponisten, die sich natürlich auch immer wieder an die Stummfilme heranwagen und oftmals scheitern, muss man auch sagen. Also wie überhaupt viele Komponisten an Stummfilmen scheitern, weil es eine große Form ist. Ein Film, der 2 Stunden, 2,5 Stunden dauert, eine musikalische Form zu geben, ist eine riesige Herausforderung.
Geglückt ist das bei dem Monumentalfilm J'accuse von Abel Gance. Der französische Komponist Philippe Scheler hat das beeindruckende Zeitzeugnis mit einer 3-Stunden-Musik unterlegt. Die Musik mit großem Symphonieorchester, Live-Elektronik und virtuellem Chor umgab das Publikum durch eine Art Rauminstallation und schuf eine intensive Sogkraft für Bilder, die 1917 im Ersten Weltkrieg gespielt haben und die mit Soldaten als Statisten, von denen viele später gefallen sind, gearbeitet hat.
Und die Musik war sehr klug, weil sie hat den Film sehr respektiert. Sie hat den Film nichts etwas obendrauf gepfropft, sondern hat ganz aus dem Geiste der Grundaussage dieses Filmes Philippe Scheler eben seine Musik entwickelt. Und das ist etwas, was ich eine große Kunst finde. Und das ist auch etwas, woran eben viele Komponisten scheitern.
Denn an solchen großen Formen zu scheitern ist genauso möglich, gerade bei dem Antikriegsfilm J'accuse. Nina Goslar, die die Bereiche Stummfilm, Filmmusik und Filmrekonstruktion in der ZDF-Filmredaktion leitet, kennt auch eine zweite Musikfassung zu dem Film.
Das war ein Projekt, das wir jetzt in Paris aufgeführt haben mit Musik eines ansonsten wirklich ganz, ganz geschätzten Filmkomponisten. Aber die ist dermaßen naiv und hat für diese apokalyptische Qualität, die dann in diesen Bildern drinsteckt, in Kriegsbildern, drin steckt, überhaupt keine musikalische Sprache. Ja? Also dann werden heroisierende Fanfaren angestimmt, ja, wenn die zwei Hauptdarsteller da in der Geschichte in ihre Todesschlacht gehen. Also da ist bitteschön nichts mehr mit netter Trompetenfanfare, sondern die gehen ins Inferno. Und dafür muss ich aber eine musikalische Sprache finden. Das ist natürlich auch wirklich schwierig, ja. Und da verlässt sozusagen dann auch so ein Film das übliche Kinorepertoire in jeder Beziehung und eröffnet eine Begegnung, die zutiefst betroffen macht, die sehr existenziell ist. Und da muss die Musik mit einer unglaublichen Diskretion und mit einer unglaublichen Intelligenz sozusagen hinterher arbeiten, dass das dann wirklich auf den Punkt kommt.
Also Scheitern bedeutet für mich vor allen Dingen, wenn sich die beiden Ebenen, also die filmische Ebene und die musikalische Ebene, nicht miteinander verbinden. Das heißt nicht, dass sich das gegenseitig jetzt so ergänzen muss, dass das alles geradlinig dann abläuft. Das kann, also die Musik kann auch ganz stark dagegen arbeiten und auch stark kontrapunktisch arbeiten, was auch immer. Das ist für mich nicht das Kriterium. Das Kriterium muss sein, dass aus dieser Zusammenfügung von zwei Ebenen eine dritte Ebene entsteht. Und dass da der Zuschauer und Zuhörer etwas mitnehmen kann davon. Das ist für mich das Entscheidende. Und wenn sich das nicht verbindet, sondern wenn es jetzt eigentlich nebeneinander herläuft, dann ist es für mich gescheitert. Also ich fand zum Beispiel, dass es, um jetzt nochmal bei Metropolis zu bleiben, es gab ja diese unglaubliche Diskussion in den 80er Jahren über die Fassung von Giorgio Moroder. Diese Pop-Fassung, wo ich prinzipiell überhaupt nichts dagegen hatte. Warum soll ein Pop-Komponist nicht diesen Film vertonen? Das kann gut gehen, das kann spannend sein, das kann dem Film eine völlig neue Sicht abnötigen. Aber ich finde, in dem Fall ist es gescheitert. Eigentlich am wenigsten gescheitert in dem Moment, wo er zum Beispiel in diesen ganzen Maschinenhaus-Szenen so eine Art fast schon mal mechanistische, sehr elektropopmäßige 80er-Jahre-Musik dazu geschrieben hat. Da hat das für mich noch ganz gut funktioniert. Aber wenn dann eben Freddie Mercury singt und Bonnie Tyler singt und wie sie alle hießen, und man sieht es dann in dem Film zu der Handlung, was weiß ich, die Maria da in den Katakomben auftaucht und dann kommt ein Popsong, der heißt Here She Comes. Der Song ist übrigens gut, außer, aber das geht überhaupt keine, da ist gar keine Interaktion spürbar und sichtbar. Und da finde ich, ist in dem Moment gescheitert. Here she comes, here she comes.
In der Fähigkeit, Bild und Musik zu synchronisieren, aber dennoch Platz für eigene Vorstellungen zu lassen, liegt die Kunst geglückter Filmmusik. Schon der deutsche Journalist und Filmtheoretiker Siegfried Krakauer bevorzugte die Klavierbegleitung des betrunkenen Pianisten, weil diese so unpassend war, dass sich ihm neue Sichtweisen boten.
Gerade weil der alte Klavierspieler die Bilder auf der Leinwand nicht beachtete, veranlasste er sie dazu, manche ihrer Geheimnisse preiszugeben. Ab und zu passte sich seine Musik dem dramatischen Geschehen mit einer Genauigkeit an, die mir umso mirakulöser erschien, als sie völlig unbeabsichtigt war.
Soundtrack ohne Worte. Durch das Engagement von Programmverantwortlichen wie Nina Goslar, innovativen Veranstaltern und Dirigenten wie Frank Strobel werden rekonstruierte Werke in großen Häusern aufgeführt. Robert Wienes Rosenkavalier etwa wurde auch im Konzerthaus gegeben. Metropolis wurde weltweit 60 Mal gespielt.
Das sind natürlich tolle Bestätigungen dessen, dass der Stummfilm keine abgewirtschaftete Kunstform ist, um die sich nur ein paar versprengte Archivare und unermüdliche Redakteure irgendwie kümmern. Ne? Also es sind keine Karteileichen, sondern diese Kunstform Stummfilm, die muss erstmal so gut inszeniert werden, wie sie eben historisch inszeniert wurde. Und deswegen sind diese zwei neuen Filme natürlich schon ein sehr beeindruckendes Beispiel, dass es auch heutigen Regisseuren gelingt, genau in dieser Komplexität zu denken, wie die historischen Stummfilmregisseure und für uns eine schöne Bestätigung.
Für kleinere Projekte ist das allerdings schwierig. Musiker wie der Perkussionist Peter Rosmanit oder der Pianist Gerhard Gruber würden gern öfter Stummfilme begleiten, aber
mit einer eigenen Musik begleitet. Das ist verboten, man darf nur mit Originalmusik. Ich finde das nicht richtig. Ich glaube, da nimmt man auch viel weg. Ich meine, wer kann sich schon leisten, jetzt ein Orchester wirklich da hinein. Also ich glaube, sowas schadet dem Zeigen von Stummfilm wesentlich mehr, als es ihm nützt. Also ich finde es nicht richtig. Ich finde es gut, wenn man die Möglichkeit hat, diese Filme mit Originalmusik zu begleiten, aber es zu verbieten, dass eine andere Musik dazu gemacht wird, finde ich nicht richtig.
Auch Peter Rosmanit, der mit seinen Perkussionsinstrumenten in verschiedenen Musikformationen Stummfilme begleitet und gerade auf dem Schweizer Instrument Hang spielt, kennt die Problematik. Die Aufführungsrechte sind so hoch, dass Filme bei kleinen Veranstaltungen nicht gezeigt werden können. Die Bürokratie ist umfangreich.
Ich verstehe natürlich schon, ich bin ja auch Rechteinhaber und lebe von den Einnahmen, die ich daraus lokiere. Und ich bin auch dafür, dass die Erben ihr Geld bekommen und dass Institutionen, die das Erbe verwalten, die brauchen das Geld. Aber es geht auch darum, und gerade beim Stummfilm, das ist ein Kulturgut und ich finde, man sollte auch unterstützen, dass das möglichst viele Menschen sehen können. Ich wollte zum Beispiel gerade Nosferatu mal vor Schulklassen spielen, weil also zu meiner Kindheit gab es im österreichischen Fernsehen noch wöchentlich Stummfilme im Fernsehen zu sehen. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Nicht, dass auf Arte gibt es natürlich so eine Schiene, aber das breite Publikum hat dazu überhaupt keinen Bezug mehr, vor allem junge Menschen nicht.
Die Kosten, die die zuständige Stiftung vorschrieb, waren so hoch, dass das Projekt nicht realisiert wurde. Trotzdem gibt es den Stummfilm nach wie vor. Vorführungen im Wiener Konzerthaus etwa laufen gut und auch neue Filme sind entstanden. Zum Beispiel der Oscar-prämierte Streifen The Artist. Musikalisch klingen Referenzen an die Stummfilmzeit an. Überwiegend ist die Musik aber modern. Dass Stummfilme mit ihrer Musik trotz Nischendasein immer wieder groß aufgeführt werden, ist für Klaus Tieber, Filmwissenschaftler am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaften an der Uni Wien, kein Widerspruch.
Es ist voll, weil es ein Event ist, weil es einen Unterschied gibt zur normalen Kinovorführung. Und weil in dem Moment, wo die Filme auf allen möglichen Kanälen und an allen möglichen Plattformen und Medien zugänglich werden, der Kinobesuch oder das Filmschauen wieder zum Ereignis wird. Davon profitieren Dinge, die einmalig sind. Und jede Aufführung mit Live-Musik ist einmalig und so nicht wiederholbar. Und davon profitiert der Stummfilm, wenn er live begleitet ist. Und dann kommen auch so seltsame Experimente wie Tonfilme mit Live-Orchester und so Sachen. Dass man die Musik zu Herr der Ringe spielt, während man den Film abspielt und zu Harry Potter und was weiß ich was, mit großem Orchester, sind ja so Versuche der Eventisierung. Aber das ist eigentlich das, wie Kino und wie Film angefangen hat.